Wir sind dem Herrn wieder dankbar, dass wir hier sein können. Viele von uns haben ein gewisses Lächeln auf dem Angesicht, wenn wir an den Sonntag denken. Andere sind tief betrübt. Beides kann man nehmen, wie man will. Ich selbst habe eine solche Betrübnis hinter mir in den letzten Tagen, wie ich sie ganz selten hatte und empfand. Eine Betrübnis, die sicher das bedeutet, was Paulus sagt. Sie ist eine Betrübnis, die uns nicht gereuen kann, wenn sie vom Geiste Gottes gewirkt worden ist. Wir, die wir in Ledeberg gewesen sind, haben sicherlich alles gesehen, gehört. Und darüber möchten wir so gut wie gar nichts sagen. Wir sind dem Herrn nur dankbar für die Gnade, die er uns geschenkt hat, und dass wir einen geraden, einen gebahnten, einen geordneten Weg gehen können, ohne uns etwas einzubilden. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wer in dieser Zeit noch von sich selber eingenommen ist, der hat noch gar nicht begriffen, worum es geht. Als erstes muss der Herr uns demütigen, muss uns zerschlagen, dass wir zu seinen Füßen niedersinken und wie ein Jünger bereit sind zu hören auf das, was er uns zu sagen hat. Und wenn irgendjemand nach vorne geht in der Meinung, er weiß viel und wird es den anderen schon sagen, das merken die Leute alle, die da sitzen, dass mit solch einem Wissen überhaupt nichts getan ist und dass keinem dadurch geholfen wird. Ich habe Bruderliebe geübt und ich meine, das sagen zu können in all den Jahren. Ich weiß, als die ersten Versammlungen stattfinden sollten mit Brüdern von außerhalb, da hat der Herr hier in der Gemeinde eine Weissagung gegeben durch Schwester Russ, dass ich mich nicht zurückziehen sollte in die zweite Reihe, sondern den Platz einnehmen, den Gott mir verordnet hat. Ich habe es überhört und nicht ernst genommen, und wir haben mancherlei Dinge erlebt, die Schaden gebracht haben. Und ich meine, am Sonntag wieder versagt zu haben, indem ich einerseits meinen Brüdern den Vorrang geben wollte, andererseits Gott nicht zu seinem Rechte kommen ließ durch meine Handlung. Und es hat mich alles so bewegt und niedergeschlagen, dass ich bis jetzt noch nicht zu mir gekommen bin. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Gott nichts geschehen lässt, es sei denn, es ist in seinem Willen. Wir haben es gut gemeint. Und als ich dort auf der Plattform saß, ich hätte auf die Uhr schauen können, während der Vormittagversammlung, als der Bruder sprach und all diese Zitate vorlas, urplötzlich. Ich glaube, das war die Art, in der die Hand des Herrn über die Männer Gottes kam, als ihnen ein Wort geoffenbart wurde. Wie aus heiterem Himmel kam das Wort des Herrn zu mir. Es erfüllt sich aufs Neue, was damals geschah. Ich hätte aufstehen können und sagen, so spricht der Herr. Aufgrund des Wortes, das mir zuteil wurde, ohne zu wissen, wo es steht und in welchem Zusammenhang, aber das Wort kam auf den Lehrstuhl Moses, haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Und der Herr sprach zu dem ganzen Volk und zu seinen Jüngern und hat die Schriftgelehrten bloßgestellt. Und der Geist des Herrn sprach in mir, dasselbe wiederholt sich jetzt. Damals haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer auf Moses als ihren Propheten, als ihren Mann berufen und haben seine Aussprüche zitiert, ohne die Offenbarung des Heiligen Geistes zu haben, ohne das richtig biblisch einzuordnen. Ich habe zurückgehalten, sonst hätte ich ihn unterbrochen und hätte erst mal gesagt, was gesagt werden musste. Aber auf der anderen Seite hatten wir dadurch alle eine Gelegenheit zu sehen, in welcher Art besonders drüben und von allen, die die Art angenommen haben, gepredigt wird. Und es ist uns sicher zu Herzen gegangen und hat uns mit großer Traurigkeit erfüllt, dass solche Dinge in dieser Zeit geschehen. Uns nützt kein Reden von hohen Dingen, wenn wir nicht das ABC der göttlichen Ordnung gelernt haben, wenn wir nicht verstehen, den Bruder höher zu achten als uns selber, sondern vom Hochmut aufgeblasen, wie ein Luftballon dahin wehen und von jedem Wind hin und her bewegt werden. Das nützt keinem. Ich habe gerade, als ich jetzt hier kam, weil ich vorher keine Zeit hatte, nachgeschlagen, was der Herr zu seinen Jüngern und zu dem Volke damals sagte. Ihr findet es in Matthäus 23, Vers 1 und 2. Ich werde darüber schreiben, in Englisch und in Deutsch und in allen Sprachen. Es war für mich eine Antwort Gottes, etwas, das gesagt werden muss zur Klärung dessen, was in dieser Zeit vor sich geht. Es heißt hier, damals richtete Jesus an das Volk und an seine Jünger folgende Worte. Auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Man braucht nur das Kapitel weiter zu lesen und dann vielleicht vom 13. Vers, da beginnt der Herr Jesus und sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschließt das Himmelreich vor den Menschen, ihr selbst geht ja gar nicht hinein, lasst aber auch die nicht hinein, welche hineingehen wollen. Bei jeder Gelegenheit, ob passend oder unpassend, hatten sie Moses als ihren Mann, als ihren Propheten, um sich selbst dahinter zu verstecken. Und wir können in der Bibel ganz genau nachlesen, dass alles, was Mose gesagt hat, erfüllt wurde. Und wenn wir es ganz genau nachlesen, dann sehen wir später, wie die Apostel das, was die Propheten geredet haben, richtig eingeordnet haben. Nehmen wir Mose, diesen großen Propheten Gottes. Ihn haben nicht nur Schriftgelehrte und Pharisäer im Munde geführt, als Petrus nach Pfingsten seine Predigt hält. Da sagt er es gleich hier. Wir können es ja in der Apostelgeschichte aufschlagen, was Petrus darüber sagt. In Apostelgeschichte 3 von Vers 22 steht, Mose hat ja gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, unser Gott, euch aus euren Brüdern erstehen lassen. Auf den sollt ihr in allem hören, was er euch oder zu euch reden wird. Petrus, als ein Mann voll des Heiligen Geistes, mit göttlichem Auftrag, hat Mose und seine Aussprüche biblisch einordnen können zum Segen und zur Auferbauung für die Gemeinde, zur Erleuchtung dessen, was damals vorausgesagt und jetzt erfüllt wurde. Die Schriftgelehrten haben Mose als ihren Propheten in einer ganz anderen Weise verkündigt und gebraucht und erwähnt, wie die Apostel es später getan haben. Wir wissen, die Schriftgelehrten haben sich genauso auf Abraham berufen. Und da wurde der Herr wohl etwas unwillig, als sie sagten, Abraham ist unser Vater. Da sagt, euer Vater ist der Teufel. Das war eine ganz ernste Rede. Ganz kurz, ohne Einführung, ohne Ausführung. Er sagt, euer Vater ist der Teufel und dessen Werke tut ihr. Wenn wir später lesen, was Paulus über Abraham zu sagen hat, wie er ihn biblisch einordnet. Ich habe eben gerade nur Römer 4 aufgeschlagen. Und es gibt ja genügend Bibelstellen, in denen Paulus diesen großen Gottesmann und auch Jakobus überhaupt, das Neue Testament besteht ja darin, dass man die Aussprüche der Propheten richtig eingeordnet hat, um dem Volke Gottes eine Übersicht zu geben, was der Herr vorhatte. Hier lesen wir einige Male, es wäre fast wert zu zählen, wie oft der Name Abraham hier im 4. Kapitel des Römerbriefes erwähnt wird. Wir wollen nicht alles lesen, aber es heißt hier in Vers 13, denn die Verheißung, die Abraham oder sein Samen empfangen hat, als er der Erbe der Welt sein sollte, ist ihm nicht durch das Gesetz zuteil geworden, sondern durch die Glaubensgerechtigkeit. Und dann Vers 18, Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde, nach der Verheißung, so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Wir kennen alle diese Schriftstellen und sehen ganz klar, welch ein Unterschied bestehen kann und auch besteht in der Verwendung derselben Person, desselben Namens und in diesem Falle des gleichen Propheten. Den einen geht es darum, sich dahinter zu verbergen, ihn als Aushängeschild zu gebrauchen, und den anderen geht es darum, biblisch einzuordnen, was immer durch den Heiligen Geist geredet und geoffenbart wurde. Ich muss sagen, ich bin innerlich so zerrissen worden durch alles, was vor sich ging, dass ich sicher eine Zeit brauchen werde, um zu mir zu kommen. Wenn ich daran denke, in welch einer wunderbaren Weise Gottes Wort geoffenbart und der Herr seinen Knecht und Propheten gebraucht hat, und was heute Land auf und Land ab getan wird, dann muss es unser Herz zerreißen. Es geht nicht anders. Die Dinge sind ja nicht irgendwie unabhängig von dem, was jetzt geschieht, sondern in irgendeiner Weise sind wir alle mit betroffen. Wir alle werden mit beschuldigt. Wir alle werden ja mit dem, was geschieht, identifiziert. Und es geht uns aus dem Grunde zu Herzen. Aber wir wissen, dass Gott zu seinem Recht kommen wird. Und ich persönlich meine, wir sollten mehr beten und Gott mehr danken. Es liegt nicht an all dem Wissen und an all der Erkenntnis. Es liegt daran, ob sich Gott in uns und durch uns offenbaren kann. Ob das Wesen Jesu, ob sein Leben, ob sein Geist zu seinem Rechte kommt. Oder ob wir noch irgendwie zu unserem Rechte kommen müssen. Ich glaube, wir haben es gelernt, an dieser Stelle uns selbst abzusagen. Und ich meine selbst alle diejenigen, oder wir alle, die wir haben, etwas sein wollen. Es hat sich bald herausgestellt, dass wir alle nichts sind. Und das müssen alle anderen auch lernen. Das müssen sie lernen. Dass man nichts ist und nichts zu bringen hat, sondern wirklich auf die Gnade unseres Gottes allein angewiesen ist. Der Herr Jesus hat damals die Volksscharen aufmerksam gemacht und seine Jünger und hat gesagt, auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Und es steht hier, sie haben den Menschen schwere Lasten aufgebürdet, haben sie geknechtet, alles hinter dem Aushängeschild Moses, unser Prophet. Und haben sie beherrscht, über sie geschaltet und über sie gewaltet. Der Herr sprach, ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Ich bin gekommen, sie zu befreien. Er rief ja, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Lasst mich's ruhig sagen, wer in dieser Zeit die Botschaft, die prophetische Botschaft dazu missbraucht, um andere Leute zu knechten, um ihnen Lasten aufzubürden, der hat das missverstanden, was Gott vorhatte. Der Herr sandte ein Wort, uns zu befreien. Wir waren alle geknechtet. Er sandte ein Wort der Befreiung, der Herausrufung, dass Gottes Volk dem Herrn entgegengeführt wird an den Eingang des Offenbarungszeltes. Dass sie selber hören können, was der Herr ihnen zu sagen hat. Ich meine, das ist in dieser Zeit geschehen. Der Herr selbst hat dafür gesorgt, dass wir nichts vermischt haben und dem, was geredet wurde, nichts hinzutaten. Und wir haben die Dinge nicht aus dem Zusammenhang genommen, sondern wie es den Aposteln vergönnt war, das Geschehen jener Zeit biblisch einzuordnen. So hat Gott uns in seiner Gnade in dieser Zeit das große Vorrecht gegeben, sein Wirken biblisch einzuordnen. Ohne dass wir uns etwas herausnehmen, dürfen wir das in aller Demut sagen. Wir haben es oft genug durchgenommen, als die vier Evangelisten die vier Evangelien niederschrieben, haben sie sich an dem orientiert, was die Propheten voraussagten. Und als die Apostel ihre Briefe geschrieben haben, taten sie dar, in welch einer Weise das alttestamentliche Wort erfüllt worden ist im Neuen Testament, besonders wenn wir den Römerbrief und den Hebräerbrief lesen. Wie viele Bibelstellen sind da aufgeführt worden? Alles ist harmonisch ineinander verknüpft, denn derselbe Gott, der im Alten Testament geredet, der hat's im Neuen Testament erfüllt. Derselbe Geist, der auf den Propheten ruhte, ruhte auf den Aposteln, dass sie in himmlischer Harmonie das Zeugnis Gottes hier auf Erden, dass es verewigt wird, dass alle lesen können und selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sie ein Urteil darüber bilden, was Gott getan hat. Wir sind der Überzeugung, dass Gott keine neue Religion begonnen hat und keine andere Bibel gegeben, sondern dass er sein Wort auf den Leuchter gestellt und die verborgenen Geheimnisse kundgetan hat. Und die Offenbarung ist dazu gekommen, um das Volk des Herrn herauszurufen, zu verbinden und zu vereinigen auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde. Und das ist der Grund der göttlichen Offenbarung, so dass wir alles andere, das verstandesmäßigen Überlegungen entspricht, vergessen und verlassen und uns auferbauen lassen zu einer heiligen Behausung Gottes im Geist. Das, was wir da am Sonntag gehört haben, ich musste in dem Zusammenhang an Hesekiel 13 denken, wo geschrieben steht von den treulosen Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgeben, und dem, was sie gar nicht gesehen haben, dass sie das als Weissagung darreichen. Ihr könnt die ersten Verse im Hesekiel 13 lesen. Ich glaube, es waren es alle nicht wohl dabei, denn wir wissen, dass Jesus Christus als das einzige Opferlamm geschlachtet wurde zur Erlösung, zur Vergebung. Ja, alles, was wir je haben werden, das ist uns schon in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt. Wir brauchen da gar nichts hervorzuheben oder hinzuzutun, sondern wir wissen, was der Herr an uns getan hat, das ist wohlgetan. Und ihr könnt verstehen, dass ich die Bibelstellen, die ich lesen wollte, nicht gelesen habe. Der Geist Gottes wird sich nie vermischen mit dem, was Menschen auftischen. Der Geist Gottes war so betrübt und hat sich zurückgezogen. Und deshalb auch die ernste Ermahnung. Mir wurde heiß und kalt auf der Plattform. Aber dem Herrn sei Dank, er hat ein Sprachrohr gefunden, durch das er geredet hat. Wir alle waren sehr froh. Und ich selber war froh, dass ich es nicht sagen musste. Denn wenn ich es getan hätte, ich bin sowieso nicht der richtige Mann dafür. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass eine Ermahnung gegeben wurde. Wir haben auf die Uhr geschaut. Genau nach 2,5 Stunden sollte die Predigt beginnen. Ein Gottesdienst dauert 2,5 Stunden, bis die Predigt beginnt. Bei uns ist in 1,5 Stunden zu Ende. Aber Gott hat nach dem Rechten gesehen und hat die rechten Worte sagen lassen. Genauso, und ich sag's euch, genauso wie alle Knechte Gottes geredet haben. Sie haben sich nicht durchgefummelt mit irgendwelchen Worten. Die haben klipp und klar die Dinge dahin gesagt. Sie fielen wie mächtige Brocken unter das Volk und sie mussten damit fertig werden. Wir meinen manchmal, das ist hart, aber so hat der Geist Gott, wie hat der Herr zu den Leuten gesprochen? Er hatte zu denen, die Zuflucht bei ihm suchten, Worte der Liebe, aber er hatte auch Worte der Zurechtweisung in einer ganz ernsten Weise. Wir glauben, dass Gott uns die Augen geöffnet hat und sie gesalbt hat. Und wir warten darauf, dass er etwas tun möchte, um seinen Namen zu verherrlichen. Wir stellen keinen Anspruch über irgendwelche Dinge, aber dessen sind wir uns bewusst. Wenn Gott nichts tut, dann wird auch nichts geschehen. Und wir haben gar nichts vor, es sei denn, Gott tut es. Und wenn wir stille sitzen an diesem Orte, ohne dass etwas geschieht, so wollen wir uns vor dem Angesicht Gottes alle Zeit versammeln und seinen Namen preisen für das, was er aus Gnaden getan hat. Das Einleitungswort, höre mein Volk, ich will dich warnen, ist ein sehr ernstes Wort. Gott gibt eine Warnung seinem Volke, will mit ihnen reden, will sie zurechtbringen, will, dass sie sein Wort hören und danach tun. Und es heißt, o Israel, möchtest du mir doch gehorchen? Das ist die Sache. O Israel, möchtest du mir doch gehorchen? Gehorsam ist besser als alle Opfer. Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Da steht schon im Samuel geschrieben. Gott wollte das Herz des Volkes Israels, nicht ihre Opfer, nicht all ihre Feste, er wollte ihr Herz. Er spricht daher und sagt, wem habt ihr 40 Jahre lang geopfert? Mir doch nicht. Er sagte, 40 Jahre habe ich Abscheu gegen dieses Volk gehegt, Israel, dass du mir gehorchen möchtest, dass du auf meine Wege achten könntest, dass du auf meine Stimme hören würdest. Darum geht's in dieser Zeit. nicht um das, was wir tun können. O Israel, möchtest du mir doch gehorchen? Möchtest du auf mich hören? Das will Gott heute. Gott will gar nicht so viele Redner. Gott will hören. Höret, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie schnell finden sich Männer, die auftreten, um zu reden und zu reden. Sie haben noch gar nicht richtig gehört. Und daran mangelt es. Und deshalb geschehen so viele Dinge, die nicht sein brauchten, wenn jeder richtig hinhören würde. Und zwar so lange, bis ihm göttliche Klarheit über das, was gesagt werden soll, zuteil geworden ist. Dann später sagt er, doch mein Volk hat nicht gehört auf meine Stimme. Und Israel ist mir nicht zu Willen gewesen. Was nützen dem Volke Israel alle Verheißungen? Das tägliche Manna, das sie gesammelt haben, all die 40 Jahre, dass Gott in seinem Zorn schwören musste, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und sie hätten sagen können, Herr, du bist doch mit uns. Du hast uns jeden Tag neu gespeist und neu getränkt. Du bist doch mit uns. Gottes Zorn war gegen sie entbrannt, obwohl äußerlich die Segnungen da waren. Aber sie hörten nicht auf seine Stimme. Sie haben sie nicht sagen lassen. Sie gingen mit ihrem Herzen eigene Wege. So steht es geschrieben im Hebräer 3, wo Gott besonders den Zustand Israels tadelt, nämlich das Volk, an dem er so Großes getan hatte. Doch mein Volk, sagt er hier, hat nicht gehört auf meine Stimme und Israel ist mir nicht zu Willen gewesen. Es war das einzige Volk, von dem er sagt, dass er herabgekommen ist, es aus allen anderen Völkern zu erlösen, als sein Eigentumsvolk, als seine heilige Königschaft und Priesterschaft. Er hat so viel an sein Volk gewandt. Heute sind wir das Volk Gottes, das Volk des neuen Bundes. Der Herr hat so viel an uns gewandt. Er hat uns zu essen und zu trinken gegeben, hat uns gespeist mit seinem geoffenbarten Wort, hat uns geholfen. Er sagt, o mein Volk, dass du gehört hättest auf meine Stimme, dass du Acht gegeben hättest auf die Worte meines Mundes, dass du dich hättest warnen lassen, wie oft habe ich mit dir reden wollen und du hast nicht gehört. Dank sei dem Herrn, er hat ein Volk, das da hört. Er hat Menschen, die schon längst vom hohen Ross runter sind, die sich gedemütigt haben in der Gegenwart des Allmächtigen und bereit sind, auf seinen Wegen zu gehen. Aber als Israel nicht hörte, spricht Gott, da habe ich sie preisgegeben dem Starrsinn ihres Herzens. Sie sollten nach ihren eigenen Gedanken wandeln. Wer nicht bereit ist, nach den Gedanken Gottes, die in seinem Worte geoffenbart sind, zu wandeln, im Gehorsam an sein Wort, den gibt der Preis seinen eigenen Gedanken dem Starrsinn seines Herzens, dass er verstockt dahingeht in der Meinung, er weiß noch mehr als alle anderen. Ein Mensch, der mit Gott in Ordnung ist, der wird sich über keinen anderen erheben. Im Gegenteil, er wird sich als der Geringste einschätzen, dem Gnade zuteil geworden ist vom Herrn. Aber hier heißt es, dass Gott sie ihren eigenen Gedanken preisgegeben hat, dem Starrsinn ihres eigenen Herzens. Gott spricht durch den Propheten Jesaja, so hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Aber hier, nachdem Gott seine Gedanken durch sein Wort geoffenbart und ihnen den Weg gewiesen hat, und sie nicht bereit waren, ihre eigenen Gedanken preiszugeben und dem Herrn zu folgen, hat er sie dem Starrsinn ihrer Herzen dahingegeben und sie gingen ihren eigenen Gedanken nach. Und dann spricht der Herr dennoch, o, wollte mein Volk doch mir gehorchen. Gott hat sich so viel Mühe gegeben seit Anfang der Zeit. Er spricht, oh, wollte mein Volk mir doch gehorchen, Israel doch wandeln auf meinen Wegen. Wie bald würde ich da ihre Feinde beugen und gegen ihre Bedränger kehren meine Hand. Das ist doch ganz anders. Das ist der Weg Gottes mit uns. Wie oft meinen wir, den Kampf aufnehmen zu müssen gegen Feindesmächte, wie die Heilige Schrift sagt, der Teufel herrscht ja noch auf dieser Erde. Aber wenn wir in den Wegen Gottes wandeln, dann erhebt der Herr seine Hand gegen all seine Feinde, die auch unsere Feinde sind. Und er herrscht inmitten seiner Feinde, bis er sie hingelegt hat zum Schemel seiner Füße. Aber das müssen wir erkennen, das müssen wir lernen. Israel hätte gar nicht zu kämpfen brauchen. Solange sie in den Wegen Gottes wandelten, kämpfte Gott doch für sie. Er hat den Feinden etwas hören lassen, das wie Kriegswagen lautete, und sie haben die Flucht ergriffen. Und da war im Irdischen ja gar nichts da. Aber Gott hat für sie gekämpft, hat jede Schlacht für sie entschieden. Er sagt, verhaltet ihr euch nur ruhig, ich werde für euch kämpfen. Er konnte sagen, so wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie in Ewigkeit nicht mehr wiedersehen. Er hat sie im Wasser untergehen lassen, nachdem das Volk Israel durchgezogen war. Solange sie auf den Wegen Gottes wandelten, hat der Herr seine Hand gegen ihre Feinde gekehrt, hat sie vernichtet, hat sie besiegt, geschlagen bis zur Vernichtung und hat seinem Volke den Sieg aus Gnaden gegeben. O, wollte doch mein Volk mir gehorchen, Israel doch wandeln auf meinen Wegen, sehr bald würde ich ihre Feinde beugen und gegen ihre Dränge kehren meine Hand. Das wünschen wir uns alle, dass Gottes Herrlichkeit offenbar wird, dass der Herr seine Hand ausstrecken kann, wie am Anfang. Die Gemeinde im Urchristentum betete, o Herr, strecke deine Hand aus. Lass Wunder und Zeichen geschehen. Gib deinen Knechten Kraft, dein Wort zu verkündigen. Und gib du den Sieg, wo immer dein Wort verkündigt wird. Und offenbare deine Macht und Herrlichkeit. Und als sie so gebeten hatten, erbebte die Städte. Und der Herr segnete sie über alle Maßen. Ich habe eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, dass wir Gott ergreifen. Dass wir Gott festhalten wie Jakob und sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dass wir nicht einfach so dahin gehen, sondern ein neues Erlebnis mit Gott machen. Uns kann nicht anders geholfen werden, als allein auf dem Wege, den der Herr uns vorgeschrieben hat. Und wenn wir Gottes Gedanken aufgenommen und Gottes Wort von ganzem Herzen glauben und in seinen Wegen im Gehorsam wandeln, dann wird seine Hand zum Segen auf uns ruhen und zum Gericht auf unseren Feinden. Er wird uns Sieg geben und den Feinden die Niederlage, damit offenbar wird, dass Gott auf unserer Seite steht. Wir haben nichts zu fordern, wir sind nichts, aber wir freuen uns, dass wir Gnade vor dem allmächtigen Gott gefunden haben. Wir möchten nichts anderes als demütig mit ihm wandeln, bis es ihm gefällt, die Gebeugten mit Sieg zu schmücken, sich ihrer zu erbarmen und seine Macht und Herrlichkeit unter ihnen zu offenbaren. Wir wollen auch nicht urteilen, im Gegenteil. Wir möchten, dass Gottes Volk an allen Enden die Wahrheit erkennt, von sich selber freigemacht wird und von allem Irrtum und mit der Wahrheit verbunden und mit dem Geist der Wahrheit erfüllt zu sein, um im Gehorsam in den Wegen Gottes wandeln zu können. Wir werden nicht aufhören zu beten und zu flehen, bis auch der Rest dazugekommen ist, die noch dazugehören, die Wege Gottes erkennen und bereit sind, darauf zu gehen. Möchte Gott in uns allen ein solch tiefes Mitleid mit uns, mit unserem Zustand, mit all unseren Brüdern und Schwestern schaffen, dass erfüllt werde, was in Hesekiel 9 steht. Diejenigen, die da geweint haben und gewehklagt über all die Gräuel und Nöte, die im Volke Israel waren in der Stadt des Herrn, sie wurden gekennzeichnet, sodass sie nicht umgebracht wurden, als das Gericht über die Stadt hereinbrach. Gott hat ein Volk auf Erden, das nicht für sich selber lebt, das nicht für sich selber empfindet, sondern in dem der Geist Gottes gewisse Dinge wirken kann, die anderen gar nicht zugänglich sind, denn wir möchten, dass Gott uns segnet, dass er uns zum Segen setzt. Wir möchten mit allen Leuten im Frieden sein, aber als erstes möchten wir, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne regiert. Und ich hoffe, dass wir es alle richtig verstanden haben. Wir sind froh, dass Gott Knechte und Propheten hatte. Und es gibt keinen Ort, außer vielleicht in Amerika, wo man die Tonbänder von Bruder Branham gehört hat, wo so viele Predigten gehört wurden, mit ganzem Herzen geglaubt und aufgenommen worden sind wie hier. Aber wir sagen es mit allem Freimut, es geht nicht um die Person Bruder Branhams. Es geht um die Offenbarung des Wortes, dass sie biblisch eingeordnet, dass dem Volke Gottes eine klare göttliche Grundlage gegeben wird, auf der sie stehen können. Wir haben es gesehen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie hatten Moses als ihren Propheten Nummer eins. Anders war es nicht. Sie haben von keinem so viel gesprochen wie von ihrem Propheten Mose. Er hatte das Wort von Gott empfangen, er hatte das, er hatte das, er hatte jenes. Er hatte die Gebote, er hatte doch so viel von Gott empfangen. Und davon haben sie gesprochen, an jedem Sabbat, in allen Synagogen, im Tempel. Und er spricht auf den Lehrstuhl Moses, haben sich die Schriftgelehrten gesetzt. Alles, was euch sagen tut, aber sie selber rühren es nicht mit einem Finger an. Sie bürden euch alle Lasten auf, selber aber haben sie an der ganzen Sache gar keinen Anteil. Und sie haben den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen und sind selber nicht hineingegangen und haben die, die hineingehen wollten, daran gehindert. Der Herr ist ernst mit ihnen ins Gericht gegangen. Dank sei Gott für unseren geliebten Bruder Branham, für seinen Dienst, für das, was Gott durch ihn getan hat. Aber es geht nicht nur darum, der Prophet hier und der Prophet dort oder Branham hier und Branham dort. Es geht darum, wie Petrus, wie Paulus, wie all die Apostel das prophetische Wort eingeordnet haben. Darum geht es in dieser Zeit. Und das ist unsere Aufgabe. Und dazu möge Gott uns helfen und Kraft verleihen, dass wir das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, das der Apostel und Propheten zusammen haben als ein Ganzes. Und dann ist Jesus Christus der Eckstein und auch der Schlussstein. Er ist Alpha und er ist Omega und er wird das, was er begonnen hat, auch zum Abschluss bringen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Mein Gott, du bist heilig, dein Wort ist heilig und all dein Tun. Du hast dir ein Volk geheiligt in deiner Wahrheit. Menschen, die auf deinen Wegen wandeln, die dir gehorsam sind, die sich beugen unter deine gewaltige Hand, die nichts Eigenes wollen, die nicht sein möchten, die nur ein Verlangen haben, dass du erhöht und verherrlicht unter deinem Volke dastehen möchtest, als das Haupt, als der Anfänger und der Vollender des Glaubens. O mein Gott, unsere Herzen sind aufs Neu bewogen, dir zu danken und dich anzubeten für all deine Gnade, Liebe und Treue. Du wachst über uns und bist mit uns alle Tage unseres Lebens. Du hast uns dankbarer gemacht. Wir bitten dich in aller Demut für alle unsere Brüder und Schwestern. O Gott, lass niemand dahin gehen, o Herr, sondern hilf und greife ein. So es möglich ist, o Herr, wollest du helfen und gnädig sein. Wir bitten solches alles zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Amen.